Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Besitzen Sie eine Lupe? Ja, also viele nicken, ja, manche haben Brille. Lupe ist ja noch ein bisschen schärfer oder stärker als die Brille. Also die meisten werden wahrscheinlich zu Hause irgendwie eine Lupe haben. Haben Sie sie mit? Wahrscheinlich nicht. Warum frage ich das? Ich werde jetzt gleich im Bibeltext vorlesen. Da hatte ich so den Eindruck, also so das erste Draufschauen, hier braucht man eine Lupe, um das Evangelium zu finden, weil es ist ein so eher so schroffer Bibeltext. Aber hören Sie mal selbst, Lukas 9, 57 bis 62. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf: Folge mir. Aber der sagte: Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete ihm: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will dir folgen, Herr. Doch erlaube mir zuerst, von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus sagte zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Ja, wie gesagt, so erster Eindruck, da muss man das Evangelium, die gute Nachricht mit der Lupe suchen. Jesus so schroff, so abweisend, so kantig. Da sind Leute, die wollen mitmachen bei der Jesus-Sache, wollen sich ihm anschließen, die kommen sogar selber auf die Idee und er bremst sie aus. Hast du dir das gut überlegt? Du kannst nicht mit Urlaub beginnen und erst dich noch von deinen Eltern verabschieden. Und den er ruft, der hat ja auch einen triftigen Grund, da steht eine Beerdigung an und der kriegt auch so ein Ding vom Kopf geknallt. Also wie gesagt, erster Eindruck, wow, Jesus. Also da musst du dich nicht wundern, wenn die Leute nicht mitmachen. So geht man mit der Kundschaft nicht um, wenn man sein Produkt an den Mann oder an die Frau bringen will. Erster Eindruck. Zweiter Eindruck, man muss das Evangelium vielleicht suchen, aber man wird es finden. Und manchmal ist die gute Nachricht und das, was Jesu Liebe zu uns ausmacht, eben auch unter einem gewissen Ernst oder vielleicht unter einer gewissen Härte verborgen. Schauen wir uns den Text daraufhin einmal an. Ein erstes Stichwort: Nachfolge ist mehr als nacheifern und nachahmen. Nachfolge bedeutet mehr, als Jesus nachzueifern oder Jesus nachzuahmen. Das sind ja drei Worte, die relativ gleich klingen und wo man vielleicht auch meint, das müsste doch irgendwie das Gleiche sein oder doch sehr ähnlich. Nachfolge, nachahmen, nacheifern. Wo soll denn da jetzt so der entscheidende Unterschied sein? Ich mache das mal deutlich an einem Beispiel aus dem Bereich meines Hobbys. Ich habe ja viele Jahre Handball gespielt und war so richtig begeistert für diesen Sport. Und in diesem Sport gibt's natürlich auch so Typen, die so als Menschen und als Spieler besonders herausragen und wo so junge Spieler auf sie schauen und sagen, boah, so möchte ich auch mal werden. Einer, der das so Anfang, ja, der so nach 2000 war, das war Stefan Kretschmer. Der hat ein paar Jahre bei Magdeburg gespielt. Und das war schon wirklich echt ein cooler Typ. Sportlich sowieso, also trickreicher Werfer, guter Spieler, intelligenter Spieler, also Nationalspieler geworden, das hat fasziniert. Aber was auch fasziniert hat, der ganze Kerl war ein Kunstwerk, also überall tätowiert, überall gepierst, also mit Ringen und so. Und das sah natürlich cool aus und viele dachten, boah, so möchte ich auch mal sein. Und da heißt nacheifern: Ich versuche genauso zu spielen wie er. Wir haben damals alle versucht, so diese Drehtrickwürfe von außen. Ich habe es nie hingekriegt. Also da waren meine Knochen wahrscheinlich schon viel zu alt. Aber das hat Schule gemacht. So will ich auch sein. Das will ich auch können. Und manche haben ihn einfach nur nachgeahmt und gesagt, boah, jetzt wird aber auch ordentlich ein Kunstwerk gemacht. Jetzt wird gepierst, jetzt wird der Körper verziert. Nachahmen, nacheifern, die Spielweise, das Aussehen. Aber was die Leute nicht gemacht haben, und da hätte Kretschmer auch nicht mitgemacht, keiner von denen hat ihn zu sich nach Hause eingeladen und gesagt, ab jetzt teilen wir das Leben. Das ist der große Unterschied. Es gibt auch Leute, die Jesus nacheifern oder nachahmen. Also nachahmen ist nun wirklich das Allerbilligste. So die Flower Power Generation 60er Jahre, ne, lange Haare, wallende Gewänder, Jesus-Latschen. Jetzt sehe ich aus wie Jesus. Jesus nachgeahmt. Es geht natürlich auch anspruchsvoller, dass man Jesus nacheifert. Wie man liebevoll mit Menschen umgeht, wie man Barmherzigkeit übt und vieles mehr, wo man sagt, ich eifere Jesus nach. Aber der entscheidende Punkt bei der Nachfolge ist eben nicht, dass man nur nacheifert oder gar nur nachahmt, sondern Nachfolge bedeutet, wir teilen das Leben. Ich lade Jesus in mein Leben ein, dass er mein Herr ist. Das ist wie so eine feste Lebensbeziehung. Das kann man wirklich fast wie mit einer Ehe vergleichen. Jetzt lebe ich nicht mehr allein, sondern Jesus ist mein Herr. Jesus hat das Sagen. Das ist der entscheidende Unterschied. Und ich finde, das haben zwei oder eigentlich alle drei haben das verstanden. Es geht nicht nur darum, Jesus nachzuahmen oder nachzueifern, sondern sich mit ihm auf den Weg zu machen. Das haben die verstanden. Bloß zwei wollten es aus eigener Kraft und zwei hatten dann noch erstmal Urlaub geplant, ne? Also nochmal zurück in Verhältnisse, weil da noch was zu erledigen war. Aber verstanden hatten sie es erst einmal. Es geht um mehr als Nachahmung und Nacheiferung. Und wenn wir uns für Nachfolge entscheiden, dann heißt es, ich teile mein Leben mit Jesus. Ich lade Jesus in mein Leben ein und wir sind gemeinsam unterwegs. Nachfolge ist also mehr als Nacheifern und Nachahmen. Das ist schon mal die gute Botschaft, dass Jesus nicht nur ein gutes Vorbild sein will, sondern er will unser Erlöser sein und er will in unser Leben kommen und unser Leben bestimmen. Das ist das Evangelium. Ein zweites. Nachfolge bedeutet nicht, dass ich mich einfach so selber entscheide, sondern Nachfolge ist immer Reaktion und nicht Aktion. Nachfolge ist Reaktion und nicht Aktion. Das haben zwei nicht verstanden. Sie haben gesagt, Jesus, ich will dir folgen. Und der eine geht sogar ganz weit am Anfang. Ich will dir folgen, egal wo du hingehst. Das ist Aktion. Da sagt jemand, ich habe mir das überlegt, das ist eine gute Idee. Ich mache das von mir aus, dir nachzufolgen. Und da sagt Jesus, das geht nicht. Man kann sich nicht für Nachfolge entscheiden, so wie man sich für den Kauf eines Hauses oder für den Kauf einer Hose, eines Autos oder wie man sich für ein Urlaubsziel entscheidet, wo ich der Aktive bin. Sondern Nachfolge ist immer Reaktion. Aktion auf etwas, was an mich herantritt, auf den Ruf von Jesus. Wenn man es mal in einem Beispiel bringen will, das vielleicht ein bisschen das deutlich macht. Viele von uns können sich vielleicht noch an ihre Kindheit erinnern, an den Sportunterricht. Da war es so, wenn so ein Mannschaftsspiel angesagt wurde, also wir spielen Fußball oder wir spielen Volleyball oder wir spielen Völkerball, da wurden immer zwei Mannschaftsführer bestimmt vom Lehrer und die durften dann wählen. Und wir standen dann in der Reihe. Und das ist ja wirklich doof, ne? Also wenn so die ganzen Freaks, die richtig Guten, alle vorne weggehen und je länger es dauert und du stehst noch, da weißt du, ich bin hier wirklich der Plebs, mich will eigentlich keiner. So ist das schon auch ein bisschen bei Nachfolge. Jesus steht da, er ist der Mannschaftsführer und er ruft uns. Und ich kann nicht einfach sagen, Jesus, jetzt ich, jetzt will ich aber mal los. So, sondern er spricht uns an. Sein Wort berührt unser Herz. Sein Wort bestimmt unser Nachdenken. Und dann kommt eine Reaktion. Und hoffentlich kommt dann wirklich die richtige Reaktion, dass man sagt, ja, Jesus, wenn du mich rufst, dann will ich mit dir unterwegs sein. Wo ist denn da das Evangelium? Ist es nicht blöd, wenn ich mich so ein bisschen fühle wie beim Sportunterricht, wo sie alle weggehen und ich hänge immer noch in der Reihe so wie so ein bisschen fleckige Bananen, die keiner haben will. Ne? So. Wo ist das Evangelium? Ich glaube, das Evangelium bei diesem Reaktion liegt darin, wenn ich in meinem Leben mit Jesus in schwere Krisen komme, dann wird die Nachfolge wahrscheinlich besser gelingen, wenn ich mir sage, das habe ich mir nicht selber ausgesucht. Das war nicht meine Idee. Und deshalb kann ich es jetzt auch nicht einfach abbrechen und sagen, ich will nicht mehr, nur weil es mal gerade zäh und schwer geht, sondern wenn ich der Gerufene bin, dann weiß ich, diese Beziehung mit Jesus, die basiert zuallererst auf seiner Wahl, dass er mich wollte, dass er mich gerufen hat, dass er an mich herangetreten ist. Und das trägt, das hilft. Das ist eine tragfähige Basis, viel kräftiger, viel tragfähiger, als wenn ich sage, naja, das war so eine coole Idee von mir an einem Tag, wo ich mal so begeistert war. Nee, das trägt dann in der Regel nicht durch. Aber Jesus hat mich gerufen. Er hat mich irgendwann aus dieser Reihe der Wartenden angesprochen, hat gesagt, so komm rein ins Team, folge mir nach, du bist dabei. Nachfolge ist Reaktion und nicht Aktion. Auch das ist durchaus Evangelium. Und ein letztes, und da schauen wir uns diese drei Leute jetzt doch noch mal ein bisschen genauer an im Detail. In der Nachfolge oder bei der Nachfolge geht es um alles. Der erste sagt, ich komme mit dir, egal wo du hingehst. Und da sagt Jesus, hast du dir das gut überlegt? Weißt du, was das bedeutet? Du gibst damit alle Sicherheit auf. Füchse, Vögel haben immer irgendwo eine Unterkunft, ein Nest oder einen Bau, wo sie sich ausruhen können. Aber ich habe das nicht. Und das ist einfach ehrlich, wenn Jesus sagt, wer Jesus nachfolgt, riskiert auch sein Leben. Es ist uns nicht verheißen, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, unbedingt ein gemütliches Eigenheim haben, ein regelmäßiges Gehalt, eine sichere Rente und Bürgerrechte, die uns immer gewährt sind. Ganz im Gegenteil. Die meisten Christen in der Vergangenheit und sehr viele Christen in der Gegenwart haben das alles nicht gehabt. Obwohl sie zu Jesus gehört haben oder weil sie zu Jesus gehört haben, hat ihnen genau das gefehlt. Was wir jetzt erleben hier in Mitteldeutschland, wo das also mit dem Haus und der Wohnung gesichert ist, wo es Gehalt, Lohn oder Rente gibt, wo uns Bürgerrechte zugesichert sind, wenngleich sie im Moment wegen der Pandemie zum Teil auch außer Kraft gesetzt sind, aber doch grundsätzlich ihre Gültigkeit haben, das ist nicht die Normalität. Wir erleben immer wieder Christen auf der Flucht wegen ihres Glaubens. Wir müssen es erleben, dass ihnen die Bürgerrechte genommen werden, weil sie nicht als Bürger anerkannt sind. Und man könnte jetzt ganz, ganz viele Beispiele aufzählen. Aber wichtig ist erst einmal, dass man versteht, wenn so etwas Christen widerfährt, ist es kein Betriebsunfall im Reich Gottes, sondern das ist die Normalität. Was wir im Moment erleben, das ist das Abnorme. Und wir haben uns sehr daran gewöhnt. Und es kann durchaus sein, dass es auch für uns als Christen einmal solch eine Zeit gibt, wo das Haus, das Geld und das Recht uns entzogen wird. Und dann werden wir vielleicht erinnert werden, dass es eben vielen Christen auch schon geht. Ich denke an die evangelischen Salzburger, die im 18. Jahrhundert Salzburg verlassen mussten wegen ihres evangelischen Glaubens und nach Deutschland ausgewandert sind. Diesen Christen, diesen Evangelischen, hat man die Kinder weggenommen, um sie weiterhin in katholischen Familien katholisch erziehen zu lassen. Ohne Kinder, der Kinder beraubt, des eigenen Landes verwiesen. Man denkt an die französischen Hugenotten, die zu Tausenden hingemordet worden sind in der Bartholomäusnacht. Man denkt an die Hugenotten aus Flandern, die Evangelischen, die nach Deutschland, nach Preußen und Anhalt ausgewandert sind und im Fläming, also diesem kleinen Höhenzug zwischen Dessau und Berlin oder Dessau-Potsdam, gesiedelt haben. Deshalb heißt der Fläming ja Fläming, weil die Flamen dort sich neu angesiedelt haben. Oder man denkt an die böhmischen Brüder, die 1722 Böhmen und Mähren verlassen mussten und zu Zinzendorf nach Sachsen gekommen sind, um dort neu anzusiedeln. Und wer kennt die vielen namenlosen Christen, die heute auf der Flucht sind? Denken wir daran, was wir jetzt im Moment erleben, ist so etwas wie Urlaub von der Normalität. Es ist nicht das, was uns verheißen ist. Wir nehmen es dankbar an, dass es so ist, aber wir wissen, es kann anders sein. Beim zweiten, da sagt Jesus zu ihm, komm mit. Und er sagt, ja, will ich auch gerne machen, aber ich habe da noch einen Trauerfall. Mein Vater müsste beerdigt werden. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist ja sprichwörtlich geworden. Das ist so hart klingt das, so beinahe lieblos. Aber ich glaube, an der Stelle muss man es schon noch mal ein bisschen anders hören. Ich weiß auch nicht, wie die Stimme von Jesus geklungen hat, ob das so schroff war oder ob das auch werbend gewesen ist. Komm mit, lass die Toten jetzt ihre Toten begraben. Das heißt ja auch, da gab es noch welche, die fürs Begräbnis zuständig waren. Also diese Pietätspflicht dem Vater gegenüber, die hätten andere wahrgenommen, vielleicht seine Schwestern, seine Brüder, Verwandte, wer auch immer. Jetzt ist aber für dich eine besondere Dringlichkeit dran. Du musst jetzt nicht mitklagen, sondern du musst das Evangelium verkündigen. Du musst jetzt nicht mit den anderen Tränen vergießen, sondern du musst Tränen trocknen, weil du Botschafter des Lebens bist. Weil du jetzt sagen kannst, dem Tod ist die Macht genommen. Und solche Menschen braucht es, die das an die allererste Stelle stellen, über alles in ihrem Leben. Ich will Botschafter meines Herrn sein und auf meine Weise dieser Welt die gute Botschaft sagen. Und nichts soll mich daran hindern, den Menschen diese Botschaft vorzuenthalten. An der Stelle fiel mir ein, es gibt ja so eine, muss man sagen, es stimmt nicht ganz mit der Wirklichkeit überein, wie der Marathonlauf tatsächlich entstanden ist. Das ist so ein bisschen mythisch ummantelt worden. Aber ursprünglich war es so, dass also in der Nähe da von Marathon eine Seeschlacht stattgefunden hat zwischen den Griechen und den Medern und Persern. Und die Griechen hätten eigentlich überhaupt keine Chance gehabt, diese Seemacht zu schlagen. Und sie haben es aber doch geschafft und haben einen historischen Sieg errungen. Aber das Problem war, dass die persische Flotte, die geschlagen war, auf ihrem Rückzug an Athen vorbeisegeln mussten. Und es war ganz klar, wenn die Bürger in Athen diese Schiffe sehen werden, dann werden sie denken, es ist genauso gekommen, wie man es erwartet hat. Wir haben verloren und die kommen jetzt, um uns platt zu machen. Und deshalb ist halt dieser eine Bote, diese 40 Kilometer von Marathon nach Athen gerannt, um zu sagen, wenn die kommen, die sind geschlagen, die ziehen ab. Ihr müsst euch nicht fürchten. Und dann standen die Bürger auf der Mauer und haben natürlich diese Flotte gesehen und sie haben sie mit ganz anderen Augen gesehen. Nicht mehr als den Feind, dem sie ausgeliefert sind, sondern als den Feind, der geschlagen ist. Und wenn er ihnen immer noch Angst gemacht hat, so war es doch ein Feind auf der Flucht. Und das ist die Botschaft von Ostern. Der Tod wird kommen. Bei jedem von uns. Aber er ist ein geschlagener Feind. Und wenn er durch ist, dann ist das Leben, das ganz Neue mit Christus da. Und diese Botschafter braucht es. Und nicht nur die, die klagen und trauern an den Gräbern, sondern die auch bekennen, dass sie das glauben und dass das ihr Leben trägt. Nachfolge. Und das Dritte, ja, der sagt auch, also ich brauche mal kurz Urlaub und dann mache ich aber mit, ich will mich zu Hause verabschieden. Das ist doch hoch anständig, ne? Man rennt doch nicht einfach weg. Man kann ja auch nicht wie heute einfach mal noch eine SMS schreiben oder eine WhatsApp und sagt, also bin mit Jesus unterwegs, tschüss, ich melde mich mal oder so, sondern einfach weg. Keine Ahnung, wo der Typ geblieben ist. Ist doch logisch, da geht einer zurück, um sich zu verabschieden. Aber Jesus sagt, nee, das ist jetzt dringlich, komm mit, schau nicht nach hinten. Das kann manchmal für uns bedeuten, dass wir das ganz biografisch umsetzen müssen. Also ich denke zum Beispiel Menschen, die aus Süchten herausgerettet werden, Alkoholsucht, Drogenabhängigkeit. Da ist es wirklich gut, wenn man in seiner Biografie einen Schnitt zieht zu dem, was gewesen ist, auch zu Menschen, mit denen man in dieser Sucht verbunden gewesen ist, damit man erstmal wieder stabil wird, dass ein neues Leben auch eine Chance bekommt, dass sich das festigen kann, was da neu begonnen hat. Das kann es sein, dass da jemand sagt, so, klarer Schnitt. Im Moment habe ich auch ein bisschen den Eindruck, dass wir als Kirchen und als Gemeinde, auch als landeskirchliche Gemeinschaft, das nochmal in einem ganz anderen Sinn lernen müssen. Wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Das kann auch bedeuten, Schaut nicht zurück, sentimental, enttäuscht, traurig, auf das, was mal gewesen ist. Auf die großen Zahlen der Vergangenheit, auf die großen Bewegungen der Vergangenheit, auf den großen Einfluss der Vergangenheit, sondern schaut nach vorn. Schaut, wo will Jesus heute mit uns hin? Das große Ziel ist das Vollendung seines Reiches. Dieses Ziel hat Jesus nie aus den Augen verloren. Uns nimmt er mit. Und schaut, wo sind die Wege, die er uns heute führen will? Was ist heute dran? Wenn wir dankbar zurückschauen für das, was wir mit unseren Vätern und Müttern erlebt haben, was wir von ihnen ererbt haben, dann ist das völlig okay. Aber man kann sich nicht einfach daran orientieren. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit einem Vorstand in der Altmark, die wirklich im Moment alles komplett neu denken müssen. Und da war eine Frau, die sagt, wir haben jetzt ein Buch miteinander gelesen in unserem Hauskreis. Und da ist uns nochmal so deutlich geworden, dass wir neu überlegen müssen, wie erreichen wir heute Menschen. In diesem Buch war beschrieben, dass Ende des 20. Jahrhunderts in vielen Gemeinden die sogenannte Sonntagsschule ein richtiges Erfolgsmodell gewesen ist. Da hat man Kinder eingeladen aus Arbeiterfamilien, die keine Bildungsmöglichkeit hatten. Und die haben in der Sonntagsschule anhand der Bibel lesen und schreiben gelernt. Die haben mit den Liedern auch was Kulturelles, Werte in ihr Leben hineinbekommen. Und das war für sie hochaktuell und attraktiv, weil das ihre Chance war, aus der Armut herauszukommen und ein Leben in einem gewissen Mittelstand ansteuern zu können, weil sie Bildung mitbekommen haben. Und da sagt man sich heute, naja, wir als Christen müssen uns heute nicht mehr für die Bildung verantwortlich wissen. Jedenfalls nicht für Lesen, Schreiben und Rechnen, Physik und Biografie oder Biologie, nicht Biografie, sondern das wird ja alles geliefert. Also wenn wir heute sagen würden, wir machen einfach wieder Sonntagsschule, wie wir das vor 150 Jahren gemacht haben, und dann wird es bei uns auch wieder losgehen. Wir werden vermutlich feststellen müssen, nee, ganz so funktioniert es nicht. Aber was ist es dann? Was will Jesus uns heute zeigen? Ich gebe zu, ich bin da manchmal auch sehr, sehr fragend. Aber eins glaube ich ganz sicher. Was Menschen heute besonders suchen, sind Zuwendung und Beziehung. Und deshalb sollten wir als Gemeinschaften gut überlegen, dass wir unser Programm nicht nur auf Veranstaltung ausrichten, sondern dass Zeit ist für miteinander Leben teilen in unseren Gemeinschaftshäusern, aber auch außerhalb unserer Gemeinschaftshäuser. Vielleicht ist das der Weg, der uns ein Stück in die Zukunft führt. Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Zum Schluss. Wie gesagt, am Anfang ziemlich schroff, was Jesus da macht. Ich glaube aber, es ist viel Evangelium drin. Vielleicht ist es deutlich geworden. Mir ist aufgefallen, dass es in unserem Gemeinschaftsliederbuch ganz viele Lieder gibt, die uns ermutigen, uns auf diesen Weg der Nachfolge zu machen. Und vier Lieder möchte ich einfach kurz beispielhaft nennen. Im Jahr 1653 hat Sigmund Birken, übrigens auch einer der böhmischen Brüder, die vertrieben worden sind, hat gedichtet, lasset uns mit Jesus ziehen, seinem Vorbild folgen nach. Johannes Jordan dichtet 1976, ich will dir folgen, wo du auch hingehst. Ich will dir folgen, Jesus, mein Herr. Gerhard Schnitter 1982, Jesus dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Und Diakonissenschwester Helga Werk, glaube ich, kann meine Schrift nicht mehr lesen. Helga Werk, 1984, lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du auch mit diesen Worten, die wir heute gehört haben, auf diesen Ernst der Nachfolge hinweist. Und dass wir nicht blind irgendwo loslaufen, auch nicht auf unseren eigenen Entschluss hin, sondern dass wir auf dein Wort hin uns auf den Weg machen in deiner Spur. Wir wollen dich neu bitten, komm in unser Leben, übernimm du die Herrschaft und das Kommando und gib uns Kraft, dir nachzufolgen. Hilf uns, deine Zeugen zu sein in Wort und Tat. Und wir bitten dich auch, Herr, dass wir mit unserem Blick nicht nur nostalgisch nach hinten gerichtet sind, sondern ganz bewusst auch nach vorne schauen, auf den Weg, auf das Ziel hin, zu dem du uns führen willst. Dafür wollen wir uns dir heute ganz bewusst wieder neu zur Verfügung stellen. Amen.